Afghanistan ist eines der Länder, die am wenigsten zum menschengemachten Klimawandel beigetragen haben. Afghanistan ist aber auch eines der Länder, die am heftigsten vom Klimawandel und seinen Folgen betroffen sind. Das habe ich erfahren können bei meiner jüngsten Reise, die mich an das Land am Hindukusch gebracht hat, das leider mittlerweile in der Berichterstattung ziemlich verschwunden ist. Ich war da vor Ort und habe ein Flutgebiet besucht in der Provinz Bachlan. Und was ich dort gesehen habe, das hat mich schon sehr mitgenommen, das hat mich sehr berührt. Ich habe Menschen besucht, die in den Fluten alles verloren haben. Das sind Fluten, die nach Starkregenereignissen passiert sind. Und Bachlan ist nicht der einzige Ort in Afghanistan, der von Fluten heimgesucht worden ist. Aber das, was ich nur in Bachlan gesehen habe, das war schon sehr beeindruckend. Ich habe Geschichten gehört, die mich tief bewegt haben. Sagona zum Beispiel, eine Hebamme, erzählte mir von den medizinischen Engpässen, der verzweifelten Notwendigkeit, die Gemeinschaft irgendwie zu versorgen und die Frage gestellt hat, wie sollen die Menschen im anstehenden Winter überleben? Welche Hilfe brauchen diese Menschen am dringendsten? Ich werde euch in dieser Folge unseres Podcasts im Krisenmodus erzählen, was ich auf dieser Reise erlebt habe, was ich für Begegnungen hatte und was mir die Menschen dort erzählt haben.
Wir brauchen Medikamente. Unsere medizinischen Vorräte sind knapp. Wir haben keine Hilfskits, die wir eigentlich für Geburten bräuchten. Oder auch einfach Vitamine. Die fehlen auch.
Im Krisenmodus. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcasts im Krisenmodus. Die eine oder andere wird sich wundern, warum dieser Podcast jetzt im Krisenmodus heißt. Ihr kennt das Format unter dem Titel So fühlt sich Krieg an. Aber wir haben uns entschieden, dass wir das Ganze ein bisschen weiter auffächern wollen. Ich bin Jan Jessen, Journalist und Krisenkriegsreporter für die Funke Mediengruppe, bin sehr viel in der Ukraine unterwegs. Das war bislang immer der Schwerpunkt dieses Podcastes, deswegen nannten wir den auch So fühlt sich Krieg an. Wir haben uns jetzt entschieden, wie gesagt, das Ganze ein bisschen aufzufächern, weil ich auch in anderen Ländern unterwegs bin, im Irak, in Syrien, in Afghanistan und anderen Ländern, in denen Konflikte oder Krisen sind. Und deswegen haben wir das jetzt umbenannt. Schön, dass ihr uns trotzdem gefunden habt. Also der Podcast wird jetzt in der Perspektive heißen, im Krisenmodus. Und ich hoffe, dass ihr uns trotzdem gewogen bleibt, dass ihr bei uns bleibt und dass ihr uns auch weiter zuhört. Ich glaube, die Themen, mit denen wir in den kommenden Monaten hier in diesem Podcast aktiv sind, die sind generell sehr interessant. Meine Berichte könnt ihr übrigens bei der NRZ, bei der WAZ, der Berliner Morgenpost oder im Hamburger Abendblatt und allen anderen Titeln der Funke Mediengruppe lesen und natürlich auch auf unseren Internetportalen. Ja, heute widmen wir uns einem Thema, das leider nicht ganz so schlagzeilenträchtig ist wie der Krieg in der Ukraine. Das ist die Situation in Afghanistan, dem Land, in dem Deutschland und andere westliche Länder über 20 Jahre lang waren, mit Soldaten underground, aber auch mit humanitärer Hilfe, mit Entwicklungshilfe, um dieses Land auf die Beine zu bringen. Das Ganze hat geendet das wisst ihr sicherlich noch, im August 2021, also vor 3 Jahren, als die Taliban wieder die Macht in Afghanistan übernommen haben. Und seitdem hat man den Eindruck, ist Afghanistan so ein bisschen aus der Wahrnehmung verschwunden. Ich denke manchmal, vielleicht ist das einfach deswegen, weil man sich im Westen schämt für das, was man da getan oder eben auch nicht getan hat und wie man diese Leute im Stich gelassen hat. Afghanistan, das denke ich manchmal, wenn ich vor Ort bin, ist ein verfluchtes Land. Also sie haben eine Naturkatastrophe nach der nächsten, angefangen von einer jahrelangen Dürre, die 40% der Ackerflächen vernichtet hat, über regelmäßig wiederkommende Erdbeben. Also alleine im Januar 2023 im vergangenen Jahr sind bei einem Erdbeben in Herat Tausende von Menschen ums Leben gekommen. Zehntausende Familien haben alles verloren. In diesem Jahr sind es Fluten, die Afghanistan heimsuchen, sehr viele Überschwemmungen. Und es hört einfach nicht auf. Also es ist wirklich eine ganz furchtbare Situation vor Ort. Die Menschen haben auch den Eindruck, dass sie im Stich gelassen werden. Ja, wir wollten bei unserem Besuch in Afghanistan, wo ich mit dem Friedensdorf International aus Oberhausen war, ein bisschen was dagegen setzen, ein bisschen auch Hoffnung geben und uns auch über die Situation vor Ort informieren. In Bachlan, einer Provinz 260 Kilometer nördlich von Kabul, der afghanischen Hauptstadt, da gab es am 10. Mai eine Flutkatastrophe und die war eine der heftigsten, die Afghanistan in den letzten Jahren erlebt hat. Und ich habe mit Mohammed Joma Nouri gesprochen, einem 60-jährigen Bewohner des Dorfes Falul, der mir seine schockierende Geschichte erzählt hat.
Gott sei Dank war es am Tag und auf einem Berg war mein Bruder und er hatte mich gerufen, dass ich aus dem Haus gehen soll. Er rief, weil eine Flut auf dich zusteuert. So etwas habe ich noch nicht gesehen, nicht in den 60 Jahren, in denen ich lebe.
Mohammed hat bei der Flut sein Zuhause verloren. Und als wir in Falul angekommen sind, Falul muss man sich vorstellen, das ist so ein typisches Dorf in der afghanischen Provinz, ockerfarbene Lehmbauten, die größtenteils aufgrund eben der Flutsituation zerstört waren, eingebettet in eine relativ karge Landschaft. Man sieht im Hintergrund die Ausläufer des Hindukusch schon. Aus dem Hindukusch heraus, aus dem Gebirge, ist ihm diese Sturzflut gekommen, von der Mohammed erzählt hat. Und der hat dann auch auf Bäume gezeigt, die in Falul noch stehen. Und hat mir gezeigt, wie hoch diese Flutwelle war. Und das waren 3, 3,5 Meter. Das war schon sehr beeindruckend. Und diese Flut ist eben runtergekommen aus den Bergen. Der Bruder hat er ja gerade gesagt, noch glücklicherweise informieren können, was da auf das Dorf zurollt. Und Mohammed hat sich retten können. Mohammed hat die meisten Mitglieder seiner Familie retten können. Nur seine Tochter nicht, die eine schwere Behinderung hat. Und die haben sie nicht mehr rechtzeitig rausbekommen. Das heißt, von den 10 Familienmitgliedern von Mohammed haben 9 die Katastrophe überlebt. Ein Mädchen ist eben in der Flut geblieben. Wie sind wir nach Bahlan gekommen? Wie gesagt, ich bin mit dem Friedensdorf International vor Ort gewesen. Wir haben, das macht das Friedensdorf seit Jahren schon, Kinder ausgesucht zur Behandlung in deutschen Krankenhäusern. Also Kinder, die beispielsweise Knochenentzündungen haben oder andere leiden und die eben in deutschen Krankenhäusern behandelt werden sollen und danach dann wieder nach Afghanistan zurückgehen. Und das Friedensdorf leistet aber immer wieder auch Nothilfe bei Situationen eben wie Erdbeben, wie Überschwemmungen. Und dann sind wir vom afghanischen Roten Halbmond, das ist so eine semi-staatliche Organisation in Afghanistan, die haben uns gesagt, wir sollten uns mal Bahlan anschauen. Die Situation da sei sehr prekär und dann haben wir uns also entschlossen, dahin zu fahren. Und das ist schon eine sehr, sehr beschwerliche Reise. Also ich habe ja gesagt, bis Bahlan von Kabul aus sind es 260 Kilometer, hört sich erstmal nicht viel an, ist aber eine ganze Strecke, denn der Weg führt über den Salang-Pass. Das ist der höchste Pass in Afghanistan und der Weg ist einfach, obwohl es ja eine Autobahn ist oder eine Fernstraße, ist dieser Weg eigentlich nichts anderes als eine Buckelpiste, über die wirklich grotesk überladene Lastwagen fahren, die beispielsweise aus Tadschikistan oder anderen Ländern kommen, aus Pakistan. Die sind knallbunt, sehen sehr malerisch aus, sind aber wie gesagt völlig überladen und wanken da über diese Piste. Man muss also sehr vorsichtig fahren. Auf der anderen Seite der Straße geht's teilweise hunderte Meter runter, ohne dass es da irgendwelche Leitplanken oder Absicherungen gäbe. Uns sind Busse entgegengekommen, voller Menschen, die komplett abgefahrene Reifen hatten. Das war wirklich eine sehr, sehr abenteuerliche und auch sehr anstrengende Tour. Also wir haben insgesamt von Kabul nur bis Bahlan, das ist die Stadt, die der Provinz den Namen gegeben hat, 8 Stunden gebraucht. Und von Bahlan aus sind wir noch weiter gefahren in dieses Dorf Falul. Das waren auch nochmal 3 Stunden auf der Straße. Wir haben da mit 7 Leuten im Auto gesessen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das nicht besonders angenehm war, zumal wir Temperaturen von bis zu 45 Grad hatten und das mit 7 Leuten in einem Auto, in dem die Klimaanlage nicht funktioniert. Das war schon ein ziemlicher Mördertrip. Und wir haben also direkt, als wir aus Bahlan rausgefahren sind, Richtung Falul, haben wir schon so die ersten Ausläufer der Flutkatastrophe gesehen, die da am 10. Mai geschehen ist. Wir waren also in Lakwe, einem Dorf, das im Osten mit der Stadt Bahlan zusammenfließt. Und da waren schon die ersten Spuren zu sehen. Also eine Straße, durch die diese Flutwelle offensichtlich noch durchgefegt ist, wo auch Lehmbauten waren, die größtenteils zerstört waren, nur noch die Grundmauern von Häusern. Leute, die ganz aufgeregt waren, als wir kamen mit einem Jeep vom afghanischen Roten Halbmond, also Hilfe erwartet haben. Wir hatten sofort eine Riesentraube von Frauen um das Auto stehen in diesen blauen Burkas, die sehr aufgeregt auf uns eingeredet haben, um Hilfe gebeten haben. Und Abdul Malik, einer der Anwohner, der hat mir geschildert, welchen Schrecken diese Flutwelle mitgebracht hat. Der hat mir nämlich auch gesagt, wir haben sehr, sehr viele Leichen gesehen, die da bei uns angespült worden sind. Meine Kinder haben die Leichen gesehen und seine Familie die und er standen, als er mir das erzählt hat, in den Ruinen seines Hauses. Da war so gut wie nichts mehr, nur noch, wie gesagt, die Grundmauern standen. Da sind Zelte aufgebaut, in denen die Leute untergebracht sind, aber viel mehr haben sie nicht.
Die Überschwemmung kam und hat unsere Häuser zerstört. Die Abwassersysteme, den Zugang zu sauberem Wasser, die Wände, alle Wände von den Räumen haben Risse, nichts ist unberührt geblieben.
Alleine bei dieser Flut am 10. Mai sind 6.000 Familien betroffen gewesen, also die alles verloren haben. Eine afghanische Familie kann man immer ungefähr rechnen, 7, 8 Menschen. Das heißt also, wir reden von mindestens 40.000 Leuten, die nur bei dieser Flut betroffen waren. Und alleine bei der Katastrophe über 300 Tote, die gezählt wurden. Und was man nicht vergessen darf, es ist nicht die einzige Flut, die Afghanistan in diesem Jahr getroffen hat. Alleine in diesem Jahr, muss man sich vorstellen, seit Januar gab es in 32 der 34 Provinzen Flutkatastrophen, insgesamt betroffene 250.000 Menschen, die und möglicherweise Tausende tot. Also man weiß das nicht ganz genau, weil die natürlich nicht ganz so akkurat zählen können. Viele Leute gelten auch noch als vermisst, aber mindestens Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Toten. Und ich meine, ihr könnt euch erinnern an die Flutkatastrophe, die wir vor 3 Jahren im Ahrtal hatten, beziehungsweise in der Eifel und was das für eine Riesenaufregung ja zu Recht war. 180 Tote in Deutschland, große Zerstörung. Wir haben Wochen und Monate lang darüber berichtet und berichten auch noch heute darüber. Und in Afghanistan wird das eben einfach auch so hingenommen. Auch wenn man sich mit den Leuten vor Ort unterhält, das ist keine große Aufregung. Es ist für sie fast Alltag, diese Katastrophen, die sie ständig heimsuchen. Als wir dann aus Bachlan rausgefahren sind Richtung Falul, wie gesagt nochmal eine Strecke von 3 Stunden, da hat sich das Landschaftsbild deutlich verändert. Bachlan selber, die Stadt liegt am Fluss Kundus und da hat man also sehr viele grüne Elemente in links und rechts des Flusses, also an den Flussufern. Das sieht sehr malerisch aus, da gibt es sogar Reisanbau und Baumwollanbau. Aber je weiter man Richtung Falul fährt, desto karger wird die Landschaft, desto grauer, brauner wird es, desto trockener wird es. Und wir haben dann auch gesehen, als wir Richtung Falul gefahren sind, links und rechts des Weges, das war dann auch keine richtige Straße mehr, die meisten Straßen sind eben auch durch diese Flutkatastrophe zerstört. Da hat man dann links und rechts des Weges Ackerflächen gesehen, das sah aus, wirklich, wie man sich so Wüstenlandschaft vorstellt, mit einem von Rissen durchzogenen Boden, plus Geröll, was sich da abgelagert hat, was im Rahmen der Flut dann gekommen ist. Und ja, das waren die Ackerflächen der Bewohnerinnen und Bewohner von Falul, beziehungsweise der Dörfer, durch die wir durchgefahren sind. Und da ist einfach nichts mehr. Also der ganze fruchtbare Belag ist weg und es ist jetzt einfach nur noch dieser nackte, unfruchtbare Boden da. Und das heißt, die Menschen haben ihre Lebensgrundlage verloren. Und als wir dann in Falul angekommen sind, da haben wir dann eben auch das ganze Elend gesehen. Die Menschen leben dort in Zelten größtenteils, die über den afghanischen Roten Halbmond dahin gebracht worden sind. Das sind Zelte teilweise vom UNHCR, also dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Staubige Zelte, es ist wie gesagt unglaublich warm gewesen, bis zu 45 Grad hatten wir. Und da leben also die Leute schon seit dem 10. Mai in diesen Zelten. Das sind Familien mit 7, 8, 9 Leuten, die in einem Zelt leben, die tragen die Klamotten am Leib, die sie am Tag der Katastrophe anhatten, haben ihren Viehbestand verloren, haben ihre Häuser verloren, haben im Grunde genommen alles verloren. Und möglicherweise kann man sich auch vorstellen, sie haben kein fließend Wasser, die haben keinen Strom natürlich. Und ja, wenn man sich mit den Leuten unterhalten hat, hat man gesehen, sehr viele Hautkrankheiten, Krätze, viele Kinder mit abrasierten Haaren, weil sie eben Läuse hatten. Und wenn man in die Zelte reingegangen sind, war das schon ein sehr intensiver auch Geruch natürlich nach Schweiß, nach Krankheit. Und das war schon von den Sinneseindrücken her sehr, sehr intensiv. Mir Ahmad, ein junger Arzt, der da vor Ort arbeitet, also der afghanische Rote Halbmond, hat da so eine provisorische Gesundheitsstation aufgebaut in einem Zelt. der hat mir von den dringendsten Bedürfnissen der Menschen erzählt. Also was sie brauchen, sind eigentlich winterfeste Unterkünfte. Der steht bald vor der Tür, der Winter. Trinkwasser, medizinische Versorgung. Und er hat mir auch erzählt, wie viele Menschen alleine in Falul gestorben sind. Das waren 62. Und 1000 Familien haben in diesem Dorf alles verloren. Also stehen komplett vor dem Nichts.
Die Menschen leben in den Zelten und haben keinen Zugang zu frischem Trinkwasser. Die Wasserversorgung ist unterbrochen. Sie brauchen dringend eine Unterkunft, Trinkwasser und medizinische Versorgung.
Die Not, wie gesagt, die uns da begegnet ist, die war wirklich überwältigend. Mohammed Juma Nouri, der ältere Mann, von dem ich gerade schon gesprochen habe, der mir erzählt hat, wie diese Katastrophe abgelaufen ist, der ist ohnehin schwer getroffen, weil er bei einem Unfall vor Jahren sein Bein verloren hat. Und er musste sich eine Sandale von seinem Nachbarn leihen, um was an dem Fuß zu haben. Und lebt eben, wie alle anderen, mit seiner Familie in einem Zelt. Und den Leuten geht's definitiv nicht gut. Die müssen ihre Notdurft draußen im Freien verrichten. Die Kinder leiden unter der Hitze, haben viele Krankheiten. Und wir haben auch gesehen, wie so eine Dame, die da gerade zusammengebrochen war, einen Kreislaufkollaps hatte, in einem Zelt lag. Der wurde Luft zugefächelt von ihren Nachbarinnen. Und sie lag auch in einem Tropf, den ihr einer der Ärzte gelegt hat. Und Sagona, das ist eine Hebamme, und Hadiza Hakimi, als eine Ernährungsberaterin des afghanischen Roten Halbmondes, die haben mir auch erzählt, wie schwierig die Bedingungen sind.
Ich war schon mal hier und habe geholfen, aber das habe ich noch nicht gesehen. So viele unterernährte Kinder, Frauen, Mütter, die zum Beispiel mit Frühgeburten oder generell komplizierten Geburten unter erschwerten Bedingungen zu kämpfen hatten, und noch viele andere Probleme.
Also das ist wirklich etwas, was uns immer wieder erzählt wird. Also das Ausmaß dieser Katastrophe ist wirklich überwältigend. Mohammed Juma Nouri hatte uns ja vorhin auch gesagt, er hat sowas in seinem Leben noch nicht erlebt. Das erzählt uns auch die Hebamme Sagona und eben auch Hadiza, die sagt, sowas hat sie noch nie gesehen. Also dass man merkt, der Klimawandel und seine Folgen treffen Afghanistan wirklich hart. Also alle Menschen, mit denen man spricht, auch in den anderen Gebieten, auch die Offiziellen vom afghanischen Roten Halbmond sagen, solche starken Regenereignisse wie die, die Afghanistan in diesem Jahr getroffen haben, hätten sie noch nie erlebt, hätten sie noch nie gesehen in ihrer Lebenszeit. Das sei was völlig Neues. Und denjenigen, die ein bisschen die internationalen Nachrichten verfolgen, das machen natürlich nicht diese Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, aber die Leute in Kabul sagen eben, das ist ganz klar eine Folge des Klimawandels, der uns eben mit voller Härte trifft. Wie gesagt, ich war unterwegs mit dem Friedensdorf International, Claudia Peppmüller. Das ist die Sprecherin des Friedensdorfes, mit der ich nach Bachlan gefahren bin. Und das Friedensdorf hat schon klar gesagt, wir werden die Überlebenden mit Medikamenten, Lebensmittelpaketen, Kleidung und Milchpulver unterstützen. Milchpulver deshalb, weil viele der Frauen einfach zu schwach sind, weil sie unterernährt sind, als dass sie ihre Kinder stillen könnten. Deswegen eben dieses Milchtrockenpulver, um die Babys versorgen zu können. Eine erste Lieferung, die war schon angekommen, bevor wir dahin gefahren sind, nämlich eine Medikamentenlieferung, aber da haben uns die Docs auch sofort gesagt, das reicht alles nicht aus, also wir brauchen mehr. Deswegen eben auch diese sozusagen Aufklärungsmission, die wir da hatten, um zu schauen, was sind die Bedarfe da vor Ort. Und wie gesagt, wir haben eben gesehen, also im Grunde genommen muss alles dorthin geliefert werden. Das ist eben auch so ein Problem in Afghanistan, dass viele, viele der internationalen Hilfsorganisationen sich aus dem Land herausgezogen haben. Es gibt keine klassische Entwicklungshilfe mehr, weil es keine politischen, diplomatischen Beziehungen zu der de facto Regierung der Taliban gibt. Und das bedeutet, dass sich Organisationen wie die GEZ, also diese deutsche Entwicklungshilfeorganisation, komplett rausgezogen haben. Und auch, wie gesagt, ganz viele Hilfsorganisationen, die sagen, wir wollen nicht in diesem Land arbeiten, aufgrund eben dieser de facto Regierung, die jetzt an der Macht ist. Das Friedensdorf hat sich anderweitig entschieden. Ich persönlich finde das sehr gut, weil es am Ende ja nicht um Politik geht, sondern um die Menschen, die leiden. Und ich habe selten ein Land gesehen, wo so viele Menschen in Not sind, wie das in Afghanistan der Fall ist. Claudia Pöppmüller hat mir erzählt, welche Bilder sie nicht mehr aus dem Kopf kriegt.
Also mir geht nicht aus dem Kopf, wie die Kinder ausgeschaut haben, völlig zerfilzt. Also man hat gesehen, dass sie Läuse, Krätze hatten. Und auf einem Gebiet standen, wo früher mal Ackerflächen waren, sie trotzdem anlachen und freundlich gesonnen sind und dann aber auch sagen, bitte vergesst uns nicht. Also das stand so in den Augen von Frauen, von Kindern, selbst von den Männern, die alle da waren. Das geht mir nicht aus dem Kopf.
Und wie prekär diese Situation in Afghanistan ist, das hat sich ein paar Tage nach unserem Besuch in Falul gezeigt. Da hat Afghanistan nämlich schon wieder die nächste Katastrophe getroffen. In Nangarhar im Südosten des Landes starben bei einem heftigen Sturm und starken Regenfällen mindestens 47 Menschen. Die Zahlen werden wahrscheinlich höher sein. Ich habe Bilder gesehen, wie Helferinnen und Helfer des afghanischen Roten Halbmondes versucht haben, Menschen mit bloßen Händen aus der Erde zu graben, die da verschüttet worden waren. Also denen fehlt es wirklich an allem. Auch in Nangarhar sind Häuser zerstört worden, mindestens 400. Das heißt wieder 400 Familien, die zusätzlich obdachlos geworden sind. Und generell ist die Lage in Afghanistan sehr, sehr angespannt. All diese Naturkatastrophen treffen auf eine sehr vulnerable, verletzliche Gesellschaft, die von einer massiven Wirtschaftskrise auch geplagt wird. Viele Leute haben einfach keinen Job mehr, viele Leute haben ihre Jobs verloren und müssen wirklich dann teilweise mit 40, 50 Dollar im Monat ihre Familien ernähren. Wir haben ein zusätzliches Problem in Afghanistan, dass Pakistan, das Nachbarland, beschlossen hat, 1,7 Millionen dorthin geflüchtete Afghanen wieder in die Heimat abzuschieben. Da sind in diesem Jahr alleine schon knapp 500.000 Menschen aus Pakistan nach Afghanistan gekommen. All das kommt zusammen. Wie gesagt, Erdbeben, Dürre, Fluten, diese Flüchtlingssituation, Hunderttausende, wenn nicht sogar über 1 Million Menschen, die jetzt in Zelten leben. Das ist natürlich in der Gesamtheit eine Sache, die keine Regierung der Welt alleine bewältigen kann. Deswegen glaube ich, dass es dringend notwendig ist, Afghanistan zu helfen. Aber natürlich könnt ihr helfen, ihr könnt unterstützen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das wollt. Beispielsweise eben das Friedensopfer International. Es gibt auch andere Organisationen, die da tätig sind. Nicht mehr viele, aber es gibt eben noch welche, die da vor Ort arbeiten. Wir packen euch auf jeden Fall die Koordinaten vom Friedensdorf in die Shownotes rein, dass ihr, wenn ihr das wollt, die Menschen in Afghanistan unterstützen könnt. Ich muss sagen, ich persönlich hoffe darauf, dass die Bundesregierung, dass andere westliche Länder endlich wieder ihrer Verantwortung gerecht werden. Wir haben den Menschen in Afghanistan 20 Jahre Hoffnung gemacht, das hat nicht funktioniert. Wir sind raus und haben sie jetzt im Stich gelassen. Ich hoffe, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass es am Ende des Tages auch in unserem eigenen Interesse ist, Afghanistan zu unterstützen, mit dieser de facto Regierung in irgendeiner Art und Weise in Kontakt zu treten, auch wenn es Taliban sind. Aber am Ende werden diese Leute, wer keine Perspektive hat, der wird nach Europa kommen oder versuchen nach Europa zu kommen mit dem Letzten, was er hat. Und wir wissen, das sorgt für gesellschaftliche Friktionen in Deutschland, in Europa. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir eben vor Ort was tun, vor Ort Perspektiven schaffen. Und das kann sowohl eine Bundesregierung, das können aber auch wir machen als Einzelne. Und deshalb wäre es schon ziemlich cool, wenn ihr das möchtet, Afghanistan mit unterstützt. Das war die heutige Folge von unserem Podcast im Krisenmodus. Wie gesagt, wir haben den Namen geändert. Was vorher so fühlt sich Krieg an hieß, heißt jetzt im Krisenmodus. Wir wollen das ganze Themenspektrum ein bisschen auffächern, über die Ukraine hinaus und über Kriegssituationen hinaus und aus Krisen- und Konfliktgebieten berichten. Und schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn euren Freundinnen und Freunden, Verwandten oder sonstigen netten Menschen empfehlen könntet oder uns abonniert auf Spotify, Apple Podcast oder wo ihr uns auch immer zuhört. Die heutige Folge dieses Podcasts hat Alexander Baumeister produziert. Er ist Journalist und Hörfunkredakteur bei einem Radiosender der Funke Mediengruppe. Und ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart, auch wenn es wieder mal ein schweres Thema war. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, Kritik habt oder irgendwie sonst was loswerden wollt, vielleicht auch zu der heutigen Folge dieses Podcasts, dann könnt ihr mich gerne kontakten unter Jan Jessen. Ich bin auf Facebook zu finden, ganz einfach. Und auch da würde ich mich natürlich über ein Feedback freuen. Ich danke euch, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.